Heute im Corporate Influencer Podcast Stefanie Steinmetz und Sebastian Lorenz. Und wir sprechen darüber, wie Corporate Influencer Programme sich nach der ersten Welle weiterentwickeln. Was bleibt und was wird anders?
Der Corporate Influencer Podcast. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de.
Herzlich willkommen im Corporate Influencer Podcast. Eine ganz besondere Folge, eine neue Folge und ich freue mich riesig, heute zwei wunderbare Gäste begrüßen zu dürfen. Und zwar Stefanie Steinmetz von der Gaza-Gruppe und Sebastian Lorenz von P&C Düsseldorf. Schön, dass ihr beide hier seid.
Danke Hallo. Für die Einladung.
Danke.
Bevor wir heute in unser thematisch spannendes Thema einsteigen, bevor wir nämlich über die zweite Welle sprechen, das können wir hier so videotechnisch schön symbolisch herleiten, würde ich mich total freuen, wenn ihr beide euch einmal kurz vorstellen könntet, wenn ihr sagt, wie seid ihr zum Thema Corporate Influencing gekommen, was begeistert euch daran? Und Stefanie, vielleicht magst du einmal anfangen.
Ja, total gerne. Also ich arbeite bei der Gaza-Gruppe als Referentin Personalentwicklung und Employer Branding seit 2023. Und die Gaza-Gruppe ist ja so ein Energieversorger, der also sehr viele alternative Lösungen auch anbietet und der Grundversorger in Berlin-Brandenburg ist. Und als ich dort gestartet bin, mein Schwerpunkt ist in der Personalentwicklung, habe ich festgestellt, dass die Leute immer wieder sagen, Mensch, also hier bei uns zu arbeiten, wir sind so modern, wir sind so innovativ. Und das müssten jetzt eigentlich alle wissen. Und dann habe ich mich gefragt, wie man so etwas nach außen tragen kann. Und das war quasi so ein bisschen der Anfang, über das Thema Corporate Influencing nachzudenken, wo es wenig Berührungspunkte bis dato zu bei uns im Unternehmen gab.
Super, ich danke dir. Und Sebastian, wie war es bei dir?
Ja, also bei mir ist auch sozusagen der Aufhänger des Employer Branding. Ich darf bei uns das internationale Employer Branding Team verantworten. Innerhalb dessen ist eben auch unser P&C Brand Ambassador Programm aufgehangen. Als ich vor 5 Jahren zu P&C kam, gab es dieses Programm in den Kinderschuhen quasi schon. Damals hieß es noch Karrierebotschafter-Modell. Ich habe damals die Karrieremessen und Recruiting-Veranstaltungen bei uns operativ organisiert und begleitet und dementsprechend da viele motivierte KollegInnen auch schon kennenlernen dürfen, die in dieser Botschafterrolle offline vor allen Dingen präsent waren. Und das hat mich immer sehr, sehr stark begeistert, weil ich gesagt habe, ich habe so gefährliches Halbwissen aus dem Employer Branding. Zu jedem Fachbereich ein bisschen, aber natürlich in der Tiefe sind die Fachexpertinnen und Experten aus den Teams diejenigen, die überzeugen und auch Bindung schaffen. Und das war somit der Grund, warum ich mit Kolleginnen und Kollegen dann damals gesagt habe, das müssen wir doch auf ein nächstes Level heben. Wir haben eine veränderte Kommunikationsstruktur. Kommunikation heute funktioniert schnelllebiger, anders als vielleicht vor einigen Jahren noch. Also das Modell, was wir haben, ist gut, aber wir müssen es eben breiter denken und eben auch dahingehend, wo unsere Zielgruppen sind. Und das war so der Aufhänger und Auftakt vor 3 Jahren auch dann mit dem jetzigen Modell zu starten.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Und ich muss sagen, eure Begeisterung und eure Energie habe ich ja zum ersten Mal wirklich quasi auf der Zukunft Personal erlebt. Also Steffi, deine noch so ein bisschen früher, aber wir haben euch beide ja quasi dieses Jahr auf die Zukunft Personal Nord und auf die Zukunft Personal Süd eingeladen, dass ihr auf der Corporate Influencer Club Stage sprecht. Und ich muss sagen, eure Vorträge haben mich beide ehrlich so begeistert und so beeindruckt und mit wie viel Leidenschaft und Herzblut und Zahlen und Daten und Fakten und Qualität, Quantität, also da war alles drin und deswegen habe ich gesagt, okay, euch beide muss ich zusammenbringen, weil ihr habt euch jeweils beide nicht gesehen. Steffi, du warst...
Nein, leider nein.
Kommt noch.
Kommt noch, genau, auf der Europe dann. Und von daher freue ich mich riesig, dass wir heute ja über quasi ein Thema sprechen, was euch beide umtreibt, nämlich wie geht es eigentlich weiter? Also wenn ein Corporate Influencer Programm die sogenannte erste Phase abgeschlossen hat, also ich weiß gar nicht, ob man von abgeschlossen sprechen kann, aber wenn sie vorüber ist und man dann überlegt, okay, wie geht's weiter? Also was ist gut gelaufen? Was soll bleiben? Was darf anders werden? Also genau diese Themen treiben euch beide um aus unterschiedlichsten Perspektiven. Und genau darüber würde ich sagen, lasst uns sprechen, lasst uns tief reingehen und damit quasi auch schon in so einen kleinen Wrap-up, denn ich würde natürlich gerne einmal, um unsere Zuhörenden aufzugleisen, nochmal kurz mit euch in die Vergangenheit gucken. Nämlich, was war eigentlich die Ausgangssituation, als ihr mit dem Programm gestartet seid? Sebastian, du hast es gerade quasi schon so ein bisschen angeteased. Vielleicht gucken wir deshalb rauf, was war so vielleicht das Ziel, als ihr jeweils gestartet seid? Was wolltet ihr damit erreichen?
Ja, als wir quasi dieses neue Modell, dieses neue Konzept aufgesattelt haben, steckten wir alle mitten in der Corona-Krise. Das heißt, ich glaube, für viele Unternehmen eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, für den Handel, glaube ich, nochmal ganz besonders, weil sich einfach auch gezeigt hat, dass jahrelang sicher geglaubtes nicht mehr so sicher war, ins Wanken geraten ist. Sowohl intern, aber auch natürlich mit der externen Brille, viele mit sehr viel Skepsis auch auf unsere Branche im Allgemeinen und P&C im Besonderen geschaut haben. Und das hat sich dann nochmal sehr stark vermischt mit veränderten Anforderungen der diversen Zielgruppen. Ja, also wie will ich zukünftig eigentlich arbeiten? Was sind meine Anforderungen an modernes Arbeiten? Wie zukunftssicher ist diese Branche noch? Ist dieser Arbeitgeber? Was, wenn die nächste Krise kommt? Gepaart mit auch gestiegenen Anforderungen an Flexibilität, gehaltliche Fragen, eine gute Work-Life-Balance und auch Wertethemen wie Nachhaltigkeit und Diversität. Themen, die manchmal nicht zwangsläufig dann auch mit uns verbunden wurden. Das hat uns leider sehr schmerzlich dann auch die Marktforschung gezeigt. Studien, die wir regelmäßig einkaufen, haben gezeigt, ja, P&C weiterhin eine bekannte Größe, aber wenn es um das Thema Bewerberabsicht geht, wird es dann doch recht mau. Und das ist gerade aus der Employer-Branding-Perspektive ein Schlag ins Gesicht und sehr verheerend, wenn du weißt, die externe Perspektive und die interne Realität, das ist leider, das klafft auseinander, obwohl du es besser weißt. Und das war für mich so ein Punkt zu sagen, hier müssen wir handeln und hier reichen auch die bisherigen Kommunikationsmonopole und Kanäle aus Marketing, Unternehmenskommunikation, Employer Branding nicht mehr aus, sondern das, was Vertrauen schaffen kann, das kommt aus dem breiten Kollegium und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die müssen wir befähigen, denen müssen wir aber auch erstmal diese Denkblockade ziehen, aus vielen Jahren, wo eine Zurückhaltung auch zu gesellschaftspolitischen Themen bestand, hin zu jetzt wollen wir und jetzt dürft ihr und wir nehmen euch an die Hand und wollen eure starke Stimme hier auch nutzen. Das war so die Ausgangssituation.
Okay, wie das geklappt hat, werden wir gleich noch drüber sprechen und ob das geklappt hat. Liebe Steffi, du hast gerade schon vehement genickt und dem Ganzen zugestimmt. Mhm. Wie war das denn bei euch?
Und ich finde es total spannend, weil wir hatten quasi ein ganz ähnliches Erlebnis und so eine ähnliche Situation. 2022 hat ja der Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Und das hat also alles zum Thema Energiebranche, Gasversorgung massiv verändert. Und ich habe ja 2023 gestartet und ich weiß noch, ich war im Februar 4 Wochen in dem Unternehmen tätig, durfte großartige Menschen kennenlernen, war auf einer Messe. Und Eltern sind mit ihren Kindern, mit den Jugendlichen, mit Absolventen, sind an unseren Stand vorbeigegangen, haben auf unseren Namen geschaut. Wir haben eine 178-jährige Firmengeschichte. Die Gaza-Gruppe hat den Namen Gas noch von dem Ursprung, wie wir mal begonnen haben im Titel. Wir haben damals die Stadtlichter sozusagen, die Stadt hell gemacht, Berlin, und mit Gas versorgt. Und daher kommt der Name und entspricht nicht mehr dem gänzlichen Unternehmensmodell. Ne? Wir sind inzwischen sehr modern, wir arbeiten an einem Klimapfad für 2040. Wir sind super innovativ, aber die Leute sind bei uns vorbeigegangen, haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, nee, du mit Gas mach mal lieber nicht. Und das hat mich sehr nachhaltig beeindruckt. Und dann ist genau die Frage, wie können wir denn das, was wir hier eigentlich machen, nach außen tragen? Und wir haben ein Programm Mitarbeiter, wir haben Mitarbeiter, das ist super angelaufen. Wir kriegen darüber großartige neue KollegInnen. Wie machen wir das denn sichtbar, dass die Menschen die beste Referenz sind? Ja, wenn uns doch sowohl von intern als von extern gespiegelt wird, dass das das Glaubhafteste ist, dass das die beste Empfehlung ist. Und da war es eigentlich ziemlich schnell, sich zu fragen, wie kann man denn, ich habe mich dem aus der Personalentwicklung genähert. Da gibt es ein Modell, das nennt sich die Veränderung des Lernens, also die Ebenen des Lernens. Ja, da gibt es die Ebenen Sinnhaftigkeit, Zugehörigkeit und Identifikation und Werte. Und das sind die Trigger, die also die höchste Bindung schaffen. Und da war es eigentlich ziemlich deutlich zu sagen, na, dann müssen wir den Menschen eine Stimme geben und haben uns dann auch dem Thema so genähert, wie Sebastian das schon geschildert hat.
Ja, was ich ganz spannend finde bei euren beiden Unternehmen, dass ihr auf der einen Seite natürlich beide gerade angesprochen habt, das Thema Recruiting, wie kriegen wir eigentlich Leute, wie kriegen wir unsere Unternehmenskultur transportiert, und auf der anderen Seite sind es ja beides Unternehmen, die quasi ja auch den Endkonsumenten ansprechen, ne? Also ja. Ihr, Steffi, seid ja da natürlich auch in Berlin auch sehr bekannt, ne? Also als meine Heimatstadt weiß ich natürlich auch, wer die Gaza-Gruppe ist, und P&C, ich meine, ich glaube, das ist ein No-Brainer, ja, auch das kennen wir natürlich alle, also es ist tatsächlich auch so, dass ich das Gefühl habe, dass bei euch allem voran, auch wenn man es Recruiting bezogen fokussiert, ist auch ein Impact natürlich auf die B2C-Kommunikation hat, oder?
Absolut.
Ja, ganz, ganz, ganz klar. Also ich glaube, P&C, da herrschen gewisse Meinungsbilder vor, während wir in den klassischen, noch samstags gut gefüllten Innenstädten sicherlich nicht wegzudenken waren, hat sich aber auch das Einkaufsverhalten und auch der Anspruch an Mode sehr stark verändert. Und das ist das Schöne. Wir haben viele Generationsgeschichten bei uns, auch kundenseitig, wo viele sagen, Abiballkleid, erster Anzug, das ist so mein P&C-Moment. Du nickst. Du
yes. Okay,
sehr schön.
Bei mir war es übrigens auch so.
Ja, bei mir auch.
Schau mal, komm, und da wusste ich aber schon, dass ich danach bei P&C anfangen werde. Da war es nochmal besonders.
Genau, so kann es kommen. Das wäre natürlich die perfekte Story. aber viele und gerade auch so der jüngeren Generation, die haben dann leider Gottes zunehmend so das Bild der völlig überfrachteten Verkaufsflächen im Hinterkopf gehabt oder das Bild, mein Opa hat da seinen Zweireiher gekauft, aber für mich gibt es da doch eh nichts mehr. Und Einkauf, klassisches Einkaufserlebnis hat sich verändert. Die Store-Konzepte verändern sich aktuell. Omnichannel-Services wandern zunehmend auch ins Bewusstsein der Konsumenten, und wir setzen auch sehr stark auf kuratiertere Angebote. Brands haben sich verändert, die Kollektionen haben sich verändert, das, was wir im Sortiment haben, verändert sich und geht mit der Zeit. Das braucht Zeit. So, und das aber nicht nur über die Marketingkanäle zu spielen, sondern vielleicht von denen, die es tagtäglich mitbegleiten, mit allen Höhen und Tiefen, das hat unweigerlich auch einen Impact auf die Brand Awareness und auch Attraktivität, ganz klar.
Ja, sehr schön. Dann lasst uns doch mal schon so langsam Richtung Zukunft blicken. Ich würde gerne das Thema einmal quasi zu dem jetzigen Stand mal ein bisschen umreißen, indem ich euch so eine kurze, knackige Frage stelle im Sinne von, was war denn sozusagen in eurer Corporate Influencer-Initiative in so der ersten Welle, sage ich mal, in dem ersten Aufschlag, was lief von Anfang an wirklich gut, wo ihr gedacht habt, yes, perfekt, da ist das, was ich mir überlegt habe, aufgegangen und das läuft richtig rund. Und wo habt ihr gemerkt, Mensch, das Thema braucht einfach mehr Aufmerksamkeit, als ich vielleicht gedacht habe?
Also ich würde sagen, Motivation, das war von Anfang an hoch und das lief sehr gut. Das Thema Schulungsprogramm, wir waren sehr, sehr gut vorbereitet und haben die 6 Schulungseinheiten didaktisch gut aufgebaut, aufgezeichnet. Das war auch, dass die Mitarbeitenden alle gleich einen einheitlichen Wissensstandard hatten und professionell unterwegs sein konnten. Das hat sehr gut geklappt. Und wenn ich jetzt dann auch gleich sagen müsste, wo gab es noch so Stellschrauben, dann würde ich sagen, das war das Thema langer Atem. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, dass die Leute am Anfang mega motiviert sind. Und wie das so ist, dann ist man heiß, dann ist das Thema dran. Und da dann die Motivation über die Zeit sozusagen aufrechtzuerhalten und dass die Menschen dann auch das, was sie sich vorgenommen haben, in ihrem regelmäßigen Arbeitsalltag neben ihren anderen Aufgaben immer wieder auch machen können, das hat mehr Aufmerksamkeit benötigt, als ich es am Anfang gedacht hätte. Und das Thema interne Kommunikation. Wir haben viel nach außen kommuniziert, was wir erreicht haben. Und dann habe ich tatsächlich in der ersten Welle gar nicht so einen Wert darauf gelegt, weil ich gedacht habe, das müsste man ja alles sehen. Und Rücksprachen auch mit anderen Programmverantwortlichen zeigen mir, dass bloß weil man sich selber total für das Thema interessiert und da total dran ist, dass alle anderen das jetzt nicht unbedingt sind. Und wenn man dann nicht die Ergebnisse transparent macht, dann verpasst man die Chance zu zeigen, was für eine großartige Arbeit geleistet wird.
Ja, absolut. Also wenn mich die Menschen fragen, Sophie, was kann man denn machen, damit ein Programm erfolgreich ist, sage ich immer, okay, die 3 Sachen solltet ihr tun, damit es, also das sein lassen oder besser machen, damit es funktioniert. Und das Thema interne Kommunikation ist immer ein Punkt, gerade für die Verifizierung, das ist echt ein Riesenthema. Also finde ich richtig gut, dass du es gerade hier benennst, das ist mir auch immer ein sehr wichtiges Anliegen. Sehr gut. Sebastian, wie war es bei euch? Ähnlich oder anders?
Ja, also du hast mich nicken gesehen bei allen Punkten, Stefanie, die du erwähnt hast. Also dementsprechend sind das definitiv auch unsere Learnings gewesen. Die Motivation, das ist das, was von vornherein gut lief, wo ich skeptisch war, wird das überhaupt so sein? Mhm. Weil auch die eigenen Mitarbeiter kommen ja aus der gleichen Krisenzeit, die ich gerade beschrieben habe. Meine Sorge war, dass ich am Ende da nur mit zwei Personen stehen werde, weil der Rest sagt, ich weiß nicht, ich bin im Moment, stecke noch in dieser Schockstarre und weiß nicht, ob ich jetzt die Stimme nach außen sein will. Das war nicht der Fall, ganz im Gegenteil, ganz, ganz viel Begeisterung. Aber in der Gewichtung oder Verteilung der Fachbereiche und Zielgruppen intern, die wir auch vertreten hatten, nicht so ausgewogen, wie ich das mir erhofft hatte. Das heißt, wir hatten ganz viele Kolleginnen aus den Zentralbereichen. Die zwei Zielgruppen, die aber zu kurz kamen, waren unsere Verkaufsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also die, die der Kern auch dessen sind, was uns ausmacht und benötigt werden für diesen Mindshift, den ich gerade so unterstrichen habe. Und zum anderen die Führungskräfte. Und die Führungskräfte nachträglich onzuboarden und dafür zu begeistern, weil sie Treiber und Motivator auch für ihre Teams sind. Das war ein ganz klares Learning, was wir jetzt in der zweiten Generation auch gezielter angegangen sind, weil es spannend ist, wie viele Mitarbeiter noch abwarten, bis doch wieder nur das Leittier nach vorne geht und sagt, also das kommt aus dem Employer Branding, aber ich stehe dahinter und auch für euch in eurem Alltag möchte ich, dass ihr das macht und ich gehe mit gutem Beispiel voran. Das war ein ganz starkes Learning und ein spannender Effekt.
Ja, sehr gut. Da hast du mir doch gerade schon eine wunderbare Brücke gebaut, nämlich ihr habt das beim zweiten Mal sozusagen jetzt oder bei der zweiten Welle anders gemacht. Dann lass uns doch mal genau da reingehen und du hast schon gesagt, das habt ihr bewusst anders gemacht. Das heißt, mich würde auf der einen Seite interessieren, wie habt ihr das gemacht und wie habt ihr sozusagen auch diesen zweiten Angang nochmal vielleicht auch neu gestaltet? Was hat sich verändert? Also nimm uns da doch gerne nochmal mit.
Gerne. Genau, also wir in der ersten Generation haben wir komplett auf intrinsische Motivation und Freiwilligkeit gesetzt. Also in der zweiten Generation gehen wir jetzt nicht mit der Keule durch die Fachbereiche und sagen, werde jetzt bitte auch Brand Ambassador, nicht, dass das jetzt so rüberkommt. Aber da haben wir gesagt, mal schauen, was reinkommt. Und die, die mit dabei sind, die nehmen wir. In der zweiten Generation haben wir das wieder so gemacht, aber ergänzt durch ganz klare Empfehlungen. Sind in die Teams reingegangen, wo wir sagen, die sind noch unterrepräsentiert, sind bewusst auf Führungsebenen zugegangen, gesagt, wir brauchen euch und eure Stimme ist wichtig und was springt auch in Anführungszeichen für euch dabei raus, wenn ihr hier mitmacht und auch teilweise die Vorbehalte und Erwartungen nochmal ganz klar moderiert. Was sich zudem verändert hat, ist auch nochmal in Sachen Freiwilligkeit das Thema Redaktionsplanung bei unseren LinkedIn-Pros. Wir sind, und das bleibt auch, immer von 100%iger Freiwilligkeit und intrinsischer Motivation ausgegangen. Also sind gar nicht hingegangen und gesagt, ihr müsst 5 Beiträge pro Monat schreiben, ansonsten seid ihr hier raus, weil wir immer geglaubt haben, der Faktor Druck und Zwang wird eher wahrscheinlich qualitativ fragwürdige Beiträge hervorbringen und kann ganz schnell auch in das Gegenteil umschlagen, dass nämlich Follower ganz schnell auch genervt sind und dieses Thema Authentizität und Glaubwürdigkeit verloren geht. Also haben wir da immer gesagt, dann, wann ihr schreibt, schreibt ihr und das ist gut. Aber wir sind zu einer Redaktionsplanung übergegangen, die einen 3-Monats-Horizont hat. Das heißt, monatlich setzen wir uns mit unseren LinkedIn-Pros zusammen, die gehen in diese gemeinsame Planung, überlegen, welche Social Occasions, welche offiziellen Anlässe geben wir vielleicht auch vor, wo kann ich mich andocken und was habe ich für Themen, von denen ich schon weiß, die in 2 Monaten anstehen, über die ich schreiben möchte. Und damit besteht auch eine gewisse Verlässlichkeit untereinander und man kann sich noch stärker auch gegenseitig stützen und unterstützen. Und die zweite oder dritte Veränderung ist ganz klar, auch in den Offline-Community-Kontext mehr zu gehen. Wir haben viele der Trainings, auch der Community-Events rein online veranstaltet. Da ist schon ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden. Wir sind jetzt aber mit den ersten Afterworks für die Brand-Ambassadoren auch gestartet, um auch hier nochmal die Vernetzung, das gegenseitige Support-Gefühl zu stärken und das ein bisschen loszulösen von uns als den Impulsgebern hin zu ja dem Gefühl, ich bin Teil von etwas Größerem und das spüre ich offline wie online.
Richtig schöner Gedanke und abschließend noch eine Frage, du hast es vorhin so schön gesagt, ihr habt den Führungskräften gesagt, was für sie bei rausspringt. Was war das denn? Was habt ihr ihnen angeboten?
Also an allererster Stelle genau mit diesem, also es wird immer ganz schnell geklagt und dann sind es die Führungskräfte, die bei uns an der Tür als allererstes stehen, ich kriege keine Leute. Könnt ihr nicht ganz schnell mal aus dem Employer Branding irgendwie so eine Kampagne machen? So, oder teilweise auch kein Gespür dafür, was für Kosten hinter Out-of-Home-Maßnahmen und so weiter stehen. Völlig verständlich, das ist auch unser Auftrag, das so ein bisschen, ja, wie gesagt, zu moderieren. Aber den Ball ins gegnerische oder ins andere Feld zu spielen und zu sagen, auch du kannst etwas tun. Du musst nicht abwarten und hoffen, dass alles von einem einzigen Fachbereich abhängt, sondern werde tätig und zeig dein Team, zeig das, was die Arbeit in deinem Team ausmacht. Sprich auch über eure Herausforderungen. Es geht nicht darum, jeden da draußen zu begeistern, sondern die passenden Leute zu Fans deiner Marke und deines Teams zu machen. Und das hat viele auch motiviert zu sagen, ja, ich hätte da durchaus einiges, über das ich sprechen möchte. Und wo ich auch intern das Gefühl habe, da wissen viele noch gar nicht, was wir eigentlich alles leisten. Weil wir vielleicht, wie bei uns der Risk-and-Fraud-Bereich, der Controlling-Bereich, ein Bereich sind, wo viele erstmal denken, unsexy, trocken. Ja. Und da passiert so viel Wichtiges. Und das hat dann viele motiviert zu sagen, intern wie extern kann ich plötzlich selbst so ein bisschen mein Erscheinungsbild mit begleiten und bin nicht mehr so dieser willkürlichen Meinungsbildung ausgesetzt, die sonst vorherrscht.
Ja, sehr schön. Cool. Klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll und ich bin sehr gespannt zu beobachten und auch mit dir dann im September zu quatschen, wie sich's bis dahin entwickelt hat. Steffi, wie sieht's denn bei euch aus? Was hat sich verändert? Wie hat sich vielleicht auch der Prozess an sich verändert? Ich weiß, du bist eine sehr strukturierte auch. Wie funktioniert das? Was machen wir? Aber auch ganz schnell dabei, wenn es um Trial and Error geht, probieren wir aus, klappt oder klappt nicht. Also von daher, nimm uns doch mal mit in eure zweite Welle, bitte.
Ich kann mich dem, was Sebastian gesagt hat, schon eine ganze große Menge anschließen. Bei uns war es auch so, dass wir in der ersten Welle erstmal auf reine Freiwilligkeit gesetzt haben und mal gucken, wer will und wer Lust hat. Wir haben zwar Rahmenbedingungen geschaffen und gesagt, es wären schön 2 Posts pro Monat als Orientierung, haben aber auch niemanden versklavt, wenn es eben aus der Arbeitssituation sich nicht ergibt oder jemand gerade das nicht fühlt. Und haben in der zweiten Runde gesagt, wir würden jetzt gerne uns noch ein bisschen diverser von den Themen, den Personen und den Projekten aufstellen und auch nochmal einige Fachbereiche stärker repräsentieren, die wir bis jetzt noch nicht dabei hatten, um einfach noch mehr Einblicke in unsere Unternehmenskultur, aber eben auch in bestimmte Projekte und Themen, mit denen wir, über die wir arbeiten, zu geben. Und da haben sich auch wieder viele gemeldet, ja, und gesagt, ja, machen wir da, wir sind dabei. Wir haben aber auch gezielt Personen angesprochen, weil wir einfach sagen, okay, da gab es 1, 2, 3 Personen, die schon so lange dabei sind, so sympathische Menschen sind, so unglaublich nah am Kunden auch dran sind und wir gesagt haben, also es wäre einfach ganz traurig, wenn die Menschen nicht erfahren würden, dass solche Personen bei uns arbeiten. So, und mit denen sind wir gestartet. Und das war sozusagen etwas, dass wir nochmal viel gezielter bei der Auswahl vorgegangen sind. Eine zweite Änderung ist, dass wir nochmal mit den bestehenden Corporate Influencern über ihre Rolle gesprochen haben und gesagt haben, okay, wie fühlst du dich aktuell? Wie ist es? Möchtest du weiterhin aktives Mitglied sein? Möchtest du eher in die Supporterrolle gehen und sozusagen nicht mehr diese regelmäßige Postings, wenn man es vielleicht nicht kann oder wenn man eine andere betriebliche Aufgabe übernommen hat? Und gleichzeitig aber als Mentor für die neue Generation da sein. Und da haben wir sozusagen das Buddy-Programm als zweite Änderung eingeführt, damit man einfach das Wissen mitnehmen kann, was in der ersten Generation gesammelt wurde. Und da können die Leute ja sehr gut sagen, so, ja, so ging es mir auch, aber da kommt noch eine Sicherheit oder findest du noch dein Thema oder so. Das ist natürlich nochmal wesentlich überzeugender, als wenn es von den Programmverantwortlichen selber kommt. Und wir nutzen einfach die Kapazitäten und den Wissenstransfer so noch viel besser. Das ist sozusagen die zweite Änderung. Und die dritte ist, dass wir nochmal den Teams-Kanal, der vorher schon zum Austausch und dergleichen diente, noch intensiver nutzen. Wir haben also inzwischen eine SharePoint-Seite nur für unsere Corporate-Influencer, wo die also auf Content zurückgreifen können, auf Informationen, auf Schulungen, die wir aufgezeichnet haben. Und da gebe ich jede Woche einen Lernimpuls der Woche rein. Und last but not least noch eine letzte Änderung, um das aufzugreifen, was auch Sebastian gesagt hat. Wir haben Schulungen gemacht und zwar LinkedIn für alle habe ich die einfach genannt, weil LinkedIn gehört allen und jeder sollte unbedingt posten, ob er Teil des Programmes ist oder nicht. Und da werden alle Mitarbeitenden grundsätzlich aufgeschlaut und eben aber nochmal im separaten Modul auch die Führungskräfte, weil die nicht nur zum einen selber natürlich Einblicke geben können und sollen, sondern weil sie auch noch aus ihrer Rolle als Führungskraft ganz wichtig im Hinblick auf Support und Empowerment für die Mitarbeitenden eine besondere Rolle haben, damit alle die Möglichkeit haben, mit dem Wissen wirken zu können.
Wahnsinn. Also ich find's wirklich krass, was ihr da verändert habt, was ihr auf die Beine gestellt habt. Steffi, wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Und was mich total interessieren würde, weil ich glaube, wenn uns jetzt so Programmverantwortliche zuhören, die denken, wow, was für ein Brett, ne? Wie groß ist das? Wie sieht es dann bei euch im Kernteam aus? Also habt ihr auch diese Veränderung, ne? Also ich meine, Veränderung braucht ja auch Reflexion. Das heißt auch, sich den Raum zu nehmen, draufzuschauen und zu gucken, was lief schon gut, was wollen wir behalten, was wollen wir verändern, ne? So Start-Stop-Continue-Prinzip. Und dann auch das quasi die ganzen neuen Dinge zu implementieren. Wer waren da eure Counterparts? Mit wem habt ihr das auch gemacht? Wie habt ihr sozusagen auch diese neuen Dinge in die Veränderung gebracht? Mit den Corporate Influencern zum Beispiel auch zusammen, so im Co-Creation-Style oder eher mit Kollegen oder vielleicht auch mit anderen Programmverantwortlichen aus anderen Unternehmen. Wer sind da so eure Buddies?
Also ich denke, das ist eine Mischung aus allem. Also zum einen haben Caro und ich natürlich gemeinsam reflektiert. Wir sind in die Rücksprache mit Corporate Influencern gegangen von unseren und haben gesagt, was haltet ihr davon oder was braucht ihr noch? Weil wir zwischendurch auch immer eine Befragung gemacht haben, ne, was läuft gut, was habt ihr bis jetzt mitgenommen, was wünscht ihr euch noch, um das immer mal wieder auszuwerten. Dann natürlich mit den anderen Fachbereichen gesprochen, was könnt ihr noch mit anbieten, wo können wir noch die Unterstützung bekommen. Und im Austausch auch mit anderen Programmverantwortlichen und last but not least natürlich noch mit unserer Dienstleisterin Katrin Köhler, die eben auch gesagt hat, naja, bevor es komisch wird und die erste Generation denkt, sie wird abgelöst, weil ich auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Aber es gibt natürlich Menschen, die gefragt haben, was passiert denn mit den alten Corporate Influencern? Dann habe ich gesagt, wir ersetzen nicht, wir erweitern.
Ja, exakt. Super. Sebastian, wie war es bei euch? Habt ihr ersetzt oder erweitert?
Ganz klar erweitert, aber deswegen musste ich so stark nicken, weil das war bei uns natürlich auch ein ganz großes Thema, wie jetzt zweite Generation haben wir ausgedient, ja, und das auch aufzugreifen und sagen, nein, wir wollen genau dieses Potenzial, was ihr oder die Basis, die ihr gelegt habt, eigentlich nur nochmal intensivieren, weil ihr habt gezeigt, es wirkt. Also auch den Erfolgsball zurückzuspielen. Wir sind sehr ähnlich vorgegangen. Das mit der Befragung nehme ich definitiv nochmal auf. Finde ich einen total spannenden Punkt, weil wir in unseren monatlichen Formaten eher offen reinfragen. Und ich glaube, es gibt trotzdem viele, die dann sich noch zu sehr zurückhalten, aber ein sehr starkes Meinungsbild haben, was sie vielleicht dann eher in einer ruhigen Minute in so einer Umfrage auch nochmal aufgreifen würden. Der Austausch mit externen Unternehmen, der zeigt mir einfach immer wieder, wie wertvoll das ist, weil jeder hat einen anderen Ansatz. Die Herausforderungen sind oftmals ähnlich, aber die Lösungsansätze, die man daraus ziehen kann, sind sehr, sehr bereichernd. Weshalb wir regelmäßig bei unseren LinkedIn Pros zum Beispiel auch externe Gäste mal reinholen in unsere Runde. Dass nicht nur wir unsere Frage stellen als Programmverantwortliche, sondern vielleicht auch ganz andere Perspektiven da mal reinbekommen. Wenn die Brand-Ambassadoren ihre Fragen an die richten können, die das in einem anderen Unternehmen in einer ähnlichen oder vielleicht auch zum Teil ganz anderen Form auch machen. Die Sparring-Partner, die für uns prinzipiell sehr wichtig sind, ist auch nochmal das Marketing und die Unternehmenskommunikation. Ich sprach vorhin von diesen Kommunikationsmonopolen der alten Zeit, die natürlich trotzdem weiter existieren, ja, und das Meinungsbild nach außen weiterhin prägen. Und auch da, was gibt es hier für Veränderungen? Wie nehmen die das wahr? Und wo müssen wir vielleicht auch nochmal nachschulen oder gezielter reingehen?
Sehr schön, dann würde ich das doch vielleicht gleich mal, das passt doch ganz gut, als kleinen Cliffhanger für den Corporate Influencer Club nutzen und mal so ein kleines, sozusagen ein Intro geben für alle, die uns hören und für alle, die sagen, Mensch, wir wollen aus dem Programm starten und irgendwie fehlt mir der Austausch. Genau dazu ist der Corporate Influencer Club da. Wir sind wirklich dabei, auch Corporate Influencer Relations zu kreieren. Klaus Eck hat den Begriff mal geprägt und hat gesagt, genau das ist es, nämlich Relations, Corporate Influencer Relations. Und genau das tun wir im Club, das tun wir über unsere LinkedIn-Gruppe tatsächlich. Da könnt ihr beitreten sehr, sehr gerne. Das tun wir auch auf Offline-Veranstaltungen, wie diese Woche Mittwoch beispielsweise beim Meetup in Berlin. Steffi, ich freue mich schon, wenn wir uns sehen. Juhu. Und dann tatsächlich auch über Großveranstaltungen wie die Zukunft Personal Europe in Köln im September. Also auch da seid ihr herzlich willkommen, vorbeizuschauen. Ihr könnt euch mit uns, mit dem Club austauschen. Ihr könnt euch mit anderen Programmverantwortlichen austauschen. Also kommt vorbei. Ihr merkt schon, das ist auf jeden Fall total sinnvoll. Und damit würde ich sagen, lasst uns auch mal reingehen in so das Thema veränderte Schwerpunkte, denn wir sind ja eingestiegen mit der Frage, was war sozusagen eure Intention zu Beginn des ersten Programms, was wolltet ihr erreichen, wo wolltet ihr hin, war ein starker Recruiting-Fokus auch, dass ihr gesagt habt, wie können wir das irgendwie aufgleisen. Inwiefern hat sich das denn jetzt verändert oder vielleicht auch erweitert? Also habt ihr entschieden, irgendwie auch nochmal ganz andere Zielgruppen anzusprechen? Wollt ihr vielleicht auch mehr noch einen Fokus auf interne Vernetzung legen? Also was genau habt ihr jetzt so mit auch der Veränderung und der zweiten Welle vielleicht auch als Ziel neu definiert oder verändert?
Soll ich starten? Ja. Genau, also das Ursprungsziel, das bleibt über allem stehen. Ich tue mich zwar schwer, das mit da auch Trump zu zitieren und seinen Satz ein bisschen umzufunktionieren. Make P&C great again war so unsere Kernmission, die ist es auch weiterhin. Ne? Also ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, wir brauchen ein Jahr und dann denkt die ganze Welt, ach so. So sieht P&C heute aus, alles klar verstanden und weiter geht's. Das bleibt. Darin ist aber auch nochmal das Thema interne Bindung und Identifikation etwas, was sich komplett verschoben hat und was ich ehrlicherweise zu Beginn nicht so stark auf dem Schirm hatte. Stephanie, du hast es vorhin schon erwähnt. Ja. Ich glaube, es ist die Studie sogar aus 2024 von Gallup, die ja auch klar gezeigt hat, 9% der Mitarbeitenden fühlen sich überhaupt mit ihrem Unternehmen verbunden und schaffen darüber eine Identifikation. Ich finde, das ist ein verheerender Wert. Und ich glaube, solche Programme können auch das mit unterstützen, dass diese 9% zu einer deutlich größeren Zahl werden. Nicht nur für diejenigen, die aktiv Teil des Programms sind, weil sie merken, sie können mitgestalten, sie können den Außenauftritt mit moderieren, sondern ich glaube auch für diejenigen, die erstmal nur Zuhörer oder Stephanie, wie du es gesagt hast, Supporter sind, weil auch da wieder eine Unternehmenskommunikation oder ein Employer Branding kann nur bedingt die Vielzahl an Karrierepfaden, an Perspektiven, an Geschichten, auch an Fachbereichsthemen in der Fülle über die bestehenden Kommunikationskanäle platzieren. Das wiederum, glaube ich, ist ganz klare Aufgabe auch der Brand-Ambassadoren, die sagen und Sichtbarkeit schaffen für das, was in den eigenen Teams passiert. Und ich habe jetzt schon oft gemerkt, dass das auch bei einigen dazu geführt hat, zu sagen, boah, wir sind ja eigentlich flotter und toller unterwegs, als ich das lange Zeit selbst dachte. Also es hat auch viel mit Stolz und Bindung und Identifikation in die eigenen Reihen zu tun. Und teilweise auch, und das ist ein schöner Effekt, dass plötzlich nicht offizielle Brand-Ambassadoren anfangen, sichtbar zu werden und auch zu posten. Und, das ist so die große Hoffnung, auch in ihren Freundes- und Familienkreisen positiv berichten. Und das merken wir schon, dass seitdem auch über unser Mitarbeiterempfehlungsprogramm und das sogenannte Bring-a-Friend-Programm die Zahlen derer, die wir darüber rekrutieren, enorm gestiegen sind. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie sehr eigene Mitarbeiter verstehen, was wir tun, wohin wir wollen und mit Stolz, blöd gesagt, am Abendbrottisch oder beim Sport mit Kumpels erzählen, tolles Unternehmen, kann ich nur empfehlen, wenn du auch Bock hast, dann komm zu uns. Und das ist ein nicht zu vernachlässigender Effekt.
Das finde ich total schön, dass du sagst, denn in der Tat, wenn mich jemand fragt, so die gar nichts mit Corporate Influencing zu tun haben, dann sage ich immer, eigentlich ist das Konzept so alt wie die Arbeitswelt selbst, denn dieses, wir sprechen darüber am Abendbrottisch oder wir erzählen Freunden, wie cool der Arbeitgeber ist, ja, das gibt es ja schon unfassbar lange. Gleichzeitig hat natürlich die Digitalisierung und auch Social Media dazu beigetragen, dass wir dem ganz nochmal einen ganz anderen Raum und Rahmen geben können und genau das ist es am Ende des Tages, die Mitarbeitenden auch wirklich dazu zu befähigen, ihnen Rahmen zu geben, sie quasi auch aufzugleisen, wie funktioniert das auch in der Online-Welt, denn offline ist für die meisten das immer so total klar und bei online ist dann so, oh Gott, wie sieht das jetzt aus? Deswegen, ich finde das total schön, ich finde auch total schön, dass du das mit der Vernetzung erwähnt hast, denn ja, auch die Erfahrung aus den anderen Programmverantwortlichen ist, dass dieses Thema interner Blick häufig immer erst an zweiter Stelle kommt. Also selten kommen auch auf uns quasi Unternehmen zu und sagen, hey, könnt ihr uns unterstützen, ein Programm aufzusetzen, weil wir quasi Effekte uns nach intern erhoffen, sondern die Effekte liegen immer erst mal im Außen. Klar, ist ja auch so. Ich meine, am Ende, ihr müsst nach oben reporten, es muss irgendwie Zahlen geben und um nach extern zu glänzen, ist halt häufig, let's face it, mehr Budget da, als irgendwie intern Veränderungen zu verschieben. Das ist häufig so. Und deswegen finde ich es total schön, dass man aber genau mit diesem Ansatz, mit Corporate Influencer Programmen und diesem Gedankengut und Idee von, wir bilden eine Community und wir vermitteln Wissen auch innerhalb des Unternehmens, finde ich einfach so schön, dass man dann am Ende doch hinten durch die Tür durchkommt und sagt, intern hebeln wir aber auch ganz eine Menge, ne? Ja. Steffi, wie ist es bei euch? Wie hat sich das für euch verändert, angepasst, erweitert in der zweiten Welle? Worauf legt ihr jetzt Wert? Wo wollt ihr hin? Was ist die Marschrichtung?
Also wie Sebastian das schon schön erwähnt hat, auch bei uns ging es erstmal darum zu sagen, wir wollen für das Recruiting sichtbar werden nach außen. Wir wollen als Arbeitgeber attraktiv wirken nach außen und konnten eben mit der ersten Welle auch entsprechend diese Ziele erreichen. Wir haben insgesamt 63% mehr Bewerbungen in dem Jahr erhalten und konnten unsere Gesamtkosten im Recruiting um 30% senken und auch unseren Indeed, also bei Kununu, den Score entsprechend verbessern. All die Werte waren super, aber die interne Wirkung habe ich tatsächlich total unterschätzt. Das hatten wir, haben wir mit angegeben und gesagt, naja, im Idealfall sorgt es auch intern irgendwie für Identifikation. Dass die Wirkung so groß wird, hätte ich nicht gedacht. Und ich habe diese Wirkung habe ich total unterschätzt. Ja, und das, woran merke ich das? Man merkt, wird einfach auf dem Gang angesprochen, ich, alle anderen, so, hey, dein letzter Post, wie geht's an deinem Kater? Voll witzig, dass du da im Urlaub warst, da war ich auch schon mal. Das schafft wirklich echte Verbindungen unter den KollegInnen. Menschen kommen ins Gespräch, die noch nie miteinander ins Gespräch waren, lernen sich auch nochmal anders kennen. Meistens entwickeln sie eine Sympathie. Diese Energie trägt dazu bei, dass intern Projekte und Prozesse noch erfolgreicher miteinander bearbeitet werden können. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großer Mehrwert. Und das hattest du, Sebastian, auch schon angesprochen. Die Leute denken, oh, das wusste ich gar nicht, dass wir diese Projekte machen oder dass wir bei dem Thema unterwegs sind. Was für ein innovativer, moderner Arbeitgeber. Das schafft eben diese Identifikation, von der du gerade gesprochen hast, die es braucht, um eben dieses Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Und das können tatsächlich am besten Mitarbeitende, die einfach im eigenen Unternehmen arbeiten und wissen, wovon sie sprechen. Und von daher hat der Wert sich besonders oder hat das besonders für einen Überraschungsmoment gesorgt. Und da setzen wir jetzt drauf. Darum geht es uns jetzt. Es geht darum, die Themen, die wir zusätzlich neben dem GASAG-Gruppen-Account, der ja auch auf LinkedIn unterwegs ist, noch zu zeigen. Also wer sind die Menschen dahinter? Welche Themen interessieren uns, die Menschen in dem Unternehmen selbst? Da ein bisschen mehr breiter noch aufgestellt zu sein, um zu zeigen, wie vielfältig wir sind, wie divers wir unterwegs sind und uns einfach nach innen und nach außen zu zeigen, weil Worte schaffen Wirklichkeit und was bei LinkedIn nicht gepostet oder erzählt wurde, hat nicht stattgefunden. Punkt.
Das hast du sehr schön gesagt und vor allen Dingen, ich glaube, was du auch gesagt hast, dieses Thema, ihr werdet angesprochen und die Menschen lesen mit. Und wenn wir mal auf den aktuellen Algorithm Insight Reports gucken, dann sehen wir da ja auch, dass tatsächlich diese schweigende Mehrheit, die einfach nur still lesen, die nichts liken, die nichts kommentieren, die nichts sagen, dass das über 63% sind und auch welche, die nur interagieren, ohne zu posten, also dann mal so ein Like da lassen, so weißt du, so hey, jetzt supporte ich ihn auch mal, sind 26%. Also das heißt, das ist extrem, wie viele Menschen dort einfach auch sind, die wir gar nicht wahrnehmen. Und genau das ist diese schweigende Masse, die von der du gerade gesprochen hast. Und dieser Impact im Unternehmen, der ist schon immens, weil die Menschen das schon sehen und wahrnehmen, dass die Mitarbeitenden auf einmal unterwegs sind, dass sie da was zeigen, dass sie Inhalte teilen. Und deswegen, ich finde das total schön, dass ihr auch genau die Sachen für euch rausgearbeitet habt und dass ihr sagt, hey, genau da setzen wir auch in der zweiten Welle an und nehmen das mehr wahr. Deswegen, ich glaube, all das, was ihr hier gerade sagt, ist ein wirklich extremer Mehrwert für alle, die auch erst anfangen wollen. Und bei Mehrwert würde ich gerne auch ein Stück weit bleiben, denn mich würde auch nochmal interessieren, das ist ja auch immer eine Frage, die kommt, so Thema Formate, Inhalte. Was habt ihr denn gerade so für ein Gefühl, ganz konkret bei euch selbst, bei den Corporate Influencern, vielleicht auch bei den Firmenaccounts, weil das Ganze ist ja ein zusammengesetztes, gut funktionierendes System bei euch. Welche Formate funktionieren gerade gut? Welche Inhalte habt ihr das Gefühl, performen gerade auch nach außen hin, um einfach auch eure Ziele gut quasi im Blick zu behalten. Was habt ihr da für Erkenntnisse, Sebastian?
Ich weiß gar nicht, ob es eine so neue Erkenntnis überhaupt ist oder ob sie bei mir jetzt nur so langsam durchsickert. Verletzlichkeit und persönliches Storytelling. Mache ich so die Erfahrung, dass die Kombination aus, das ist jetzt wirklich auch erkennbar, meine Geschichte, die ich in diesen Beitrag einfließen lasse. Damit emotionalisiere ich und schaffe auch eine Form von Identifizierbarkeit, weil ich sage, Mensch, so war das bei mir auch toll, jetzt will ich weiterlesen, hin die Überleitung zu einem fachlichen Mehrwert. Ich glaube, wir alle haben Personen in unserem Feed, wo man wiederholt denkt, Mensch, boah, habe ich jetzt irgendwie nicht kapiert, was das mir bringen soll. Und diese Posts habe ich auch schon abgesetzt. Ich glaube, jeder von uns, das gehört auch dazu, ist auch Teil des Learnings. Aber ich glaube, das ist etwas, was in dem Ausselektieren des eigenen Feeds und dem Wunsch nach mehr Mehrwert und Qualität eine ganz gute und gut funktionierende Kombination ist, wo wir aber auch merken, dass da trotzdem, dass viele Brand-Ambassadoren jetzt sichtbar sind, sich immer noch mit schwer tun, weil sie natürlich eine professionelle, vielleicht auch Schutzmauer überwinden müssen, weil sie sagen, okay, ich lasse dich jetzt kurz mal rein in etwas sehr, sehr Privates oder sehr Persönliches, mit dem ich vielleicht dann auch, wie Stefanie, du das gerade gesagt hast, beim nächsten Offline-Event konfrontiert werde und jemand mich darauf anspricht, ja, will ich das oder will ich das nicht? Trotzdem in der Performance habe ich das Gefühl, funktioniert das wahnsinnig gut. Das Gleiche, wir sind ja nicht nur online unterwegs, wir haben ja auch Offline-Influencer auf den Karrieremessen oder verschiedenen Veranstaltungen, dass das auch nochmal an Wichtigkeit und Bedeutsamkeit gewinnt. Die Tiefe der Verbindung, die da entsteht, weil ich einfach Themen anders beleuchten kann, Fakten dazu oder Themen dazukommen, Faktoren dazukommen, wie Mimik, Gestik, Sympathie, die ich nur ansatzweise oder vielleicht über einen sehr langen Zeitraum erst bei LinkedIn aufgebaut bekomme, die funktionieren da relativ schnell. Und ich glaube, deswegen werden wir auch weiterhin auf beide Formate ganz klar setzen, weil sie so gut Hand in Hand auch greifen und funktionieren.
Danke dir, Steffi.
Dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Also ich finde auch die Kombination aus Off und Online erstmal total wichtig. Mhm. Ja, zum Thema Authentizität und wirkliche Verbindungen schaffen, weil das so ein Online-Kontakt schafft so eine erste Basis. Meistens kommt man dann auch ganz leicht ins Gespräch, aber es muss ja dann irgendwie ins echte Leben auch überführt werden. Ja, und in dem Idealfall passt das eben sowohl das, was man dort von sich preisgibt und wie man sich dort gibt, mit dem wirklichen Leben irgendwie zusammen. Ne, dann passt, ist das Matching erst so, dass es wirklich überzeugend ist. Bei uns laufen auf jeden Fall diese ganz persönlichen Geschichten gut. Das sehe ich auch an den Zahlen, wenn wir die auswerten. Gerade so die Themen, die Menschen persönlich bewegen, also warum jemand so geworden ist, wie er oder sie jetzt ist, was sie auf diesem Weg bis zu der Aufgabe, die sie heute bei uns machen, so begleitet hat und vielleicht auch, was sie jeden Tag erleben, das kommt besonders gut an. Ich erlebe auch immer wieder, dass es sehr, ich sag mal, fachlich korrekte Posts gibt, wo also über etwas sehr genau beschrieben wird und diese sind dann meistens in der Performance ein bisschen schlechter, fachlich grandios, aber das interessiert nicht ganz so viel die Menschen, als eben noch so ein Schuss Persönlichkeit dazu und wenn dann jemand noch ein paar nette Bilder teilt von vielen Menschen, habe ich das Gefühl, dann ist Neugier bei den LeserInnen besonders hoch.
Ja. Ja klar, am Ende, Menschen wollen Menschen. Wir wollen uns miteinander verbinden. Wir sind soziale Wesen, deswegen heißt das Ding auch Social Media. Also back to social, back to echten Geschichten. Und gleichzeitig, Sebastian, wie du es so schön sagst, ne, es geht darum, die persönliche Sicht auf die Dinge mit den fachlichen Dingen zu koppeln. Das heißt, nicht die klassische Pressemitteilung zu kopieren, aber auch nicht einfach nur persönliche Stories zu teilen, wo ich mich dann am Ende frage, so, what's in it for me, sondern genau einen guten Mix daraus zu kreieren. Und das ist die Königsdisziplin, absolut. Und deswegen finde ich es so schön, Sebastian, dass du gesagt hast, das haben wir bestimmt alle schon gemacht. Und ja, das haben wir alle schon gemacht, na klar. Und das gehört zum Lernprozess dazu, genauso wie wir alle schon fachliche Pressemitteilungen gefühlt im One-on-One geschrieben haben und wie wir vielleicht auch ein Ticken zu persönlich geworden sind. Und das ist total okay, ja, weil nur durch das Üben und durch das Herausfinden, was ist mein Stil, kommen wir da natürlich ran. Und deswegen sollte man eben auch den Corporate Influencern die Chance geben, da reinzugehen. Und mich führt es noch zu einer Frage, Steffi, du hast es gerade nämlich aufgegriffen, und zwar das Thema, wir werten das aus. Das würde mich tatsächlich noch interessieren, und zwar inwiefern sich auch dieses Thema Analysen, Auswertung vielleicht auch verändert hat. Ja? Was seid ihr, womit seid ihr vielleicht mal gestartet? Was habt ihr euch am Anfang vorgenommen? Wir werten, ich sag's jetzt mal, Impressionen und Kommentare und Shares. Das halten wir alles schön sauber in der Excel-Liste fest von jedem Einzelnen. Das konsolidieren wir dann, um das auszuwerten. So, dann stellt ihr nach einem Jahr fest, okay, also die Hälfte der Zahlen haben wir gar nicht gebraucht und eigentlich sind es eher auch die quantitativen Themen dahinter, die sich entwickelt haben oder vielleicht auch nicht. Von daher würde mich das noch interessieren, wie hat sich das verändert und wo steht ihr da heute, was so dieses Thema auch Analysen und Reportings angeht? Steffi, vielleicht du hast ja gerade schon angefangen, mir da so ein gutes Intro zu geben.
Also am Anfang haben wir uns eigentlich über Auswertung noch gar keine Gedanken gemacht. Wir haben einfach gedacht, wir fangen mal an und dann gucken wir ja. Und sind ja mit 15 Leuten wollten wir starten, mit 20 sind wir gestartet. Da hat man ja auch noch gut im Blick. Ne? Da folgst du jedem Einzelnen, da hast du deine extra, die Personengruppe. Du siehst immer, wenn jeder schreibt und so weiter und so fort. Du bist bei jedem Post am Start. Das wird dann zunehmend schwerer bei größerer Personenzahl. Und haben dann einfach so nach 3 Monaten das erste Mal, schickt uns doch mal, wie viel Posts hattet ihr, wie viel Likes, wie viel Impressions. Und haben das so, ich sage jetzt mal, erstes Halbjahr, zweites Halbjahr gemacht. Und da war mein erstes Learning schon in der ersten Welle, weil ich das aufsummiert gesehen habe und gedacht habe, irre, das müssen die Leute sehen. Vor allem die Corporate Influencer, weil jeder Einzelne sagt, ich hatte nur einen Post, es tut mir so leid. Aber wenn alle zusammen sehen, was sie erreicht haben, dann wird deutlich, das macht ein Team aus, dass einer mal weniger Zeit hat oder gerade das nicht fühlt und jemand anderen fühlt es mehr und hat mehr Zeit oder mehr. Und zusammen ergibt es aber einen tollen Wert und das motiviert dann wieder alle, da dran zu bleiben. Und dann habe ich das kommuniziert nach innen und außen. Und dann haben wir das nach einem halben Jahr nochmal wiederholt und hatten sozusagen einen Jahreswert und haben dieses Mal beschlossen, es gleich monatlich zu machen, damit man einfach gut schon mal so eine Entwicklung beobachten kann. Lohnt sich das? Lassen die Leute nach? Natürlich ist es auch eine Erinnerung, wenn die Menschen dann ihre Zahlen abgeben müssen und feststellen, diesen Monat gar nichts dabei gewesen. Schade. Es einfach darum geht, es ist ja nicht ein Selbstzweck. Ne? Das haben wir ja nicht gemacht, weil wir gesagt haben, es ist schön und jetzt guckt mal und wenn ihr keine Lust habt, lasst das alle sein. Es muss jetzt eben auch so sein, dass alle schon mal auch einen Einblick geben, damit eben auch jeder sieht, was bei uns los ist. Sonst funktioniert es nicht. Und das tracken wir jetzt monatlich.
Ja, das heißt, du lässt dir das Ganze schicken, du konsolidierst das, sodass dann am Ende einfach nur die Gesamtzahl. Genau, okay. Und Sebastian, wie ist es bei euch?
Genau, also wir machen es ähnlich, wir machen es aber einmal im Quartal. Mhm. Schauen wir uns die Zahlen an, sowohl die Klassiker, die du erwähnt hast, für die LinkedIn-Pros. Offline ist es natürlich mit dem Tracken ein bisschen schwieriger, machen wir aber insofern, als dass wir zum einen uns angucken, wir messen auf den Veranstaltung, auf denen wir sind, klassisch per Tracker, wie viele qualitativ hochwertigen Gespräche haben wir geführt. Also alles, sage ich mal, was über kann ich mir ein Goodie mitnehmen, hinausgeht und wirklich in eine Karriereberatung mündet, das werten wir offiziell als qualitatives Gespräch und tracken das. Gleiches, wenn wir Personen in Podcasts oder in Panels, in Talks platzieren, kannst du natürlich sagen, was hatten wir für eine Reichweite, also wie viele Personen hast du mit deiner Stimme und deinem Thema erreicht. Wir haben auf den Veranstaltungen ein Tool, mit dem wir arbeiten, über das sich KandidatInnen direkt auf der Messe bewerben können, über das wir auch nochmal gucken können, wie hat sich diese Zahl denn entwickelt und die sind natürlich wiederum zurückzuführen, auch auf die Personen, unsere Markenbotschafter, die diese Gespräche geführt haben. Was noch ein bisschen schwer ist, da würde ich gerne hinkommen, ist das, was wir in unserem Bewerbermanagementsystem tracken können. Wir schauen uns zwar auch da die Zahlen an, es sind Kategorien, die von Bewerbern angegeben werden können, nichtsdestotrotz die Kausalität wird hier immer eine Frage bleiben. Also es kann sein, dass mein erster Kontaktpunkt vielleicht der Post von jemandem war und sagt, boah, jetzt will ich aber mehr wissen über P&C als Unternehmen beworben oder auf meine Stelle aufmerksam geworden, bin ich vielleicht aber erst 3 Monate später dann doch wieder über Stepstone oder über die Karriereseite, gebe also als Quelle das an. So, obwohl die Ursprungscredits eigentlich an einen unserer Brand-Ambassadoren gehen müssten. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Ich finde das spannend, wenn ich höre von anderen Unternehmen, dass sie damit auch ihre Recruiting-Performance deutlich verbessert haben. Würde ich behaupten, haben wir auch. Ich kann sie aber nicht explizit zuordnen und benennen. Also wer da eine Lösung hat, du hast das Thema Netzwerk angesprochen, sehr gerne.
Genau, wo ich gerade sagen, da können wir ja mal drüber sprechen. Wir haben so ein paar Parameter, die wir dann so dranhängen, womit wir das dann tracken können und so.
Gerne.
Das würde ich sagen, machen wir doch mal einen kleinen Stammtisch auf der ZPE auf und sprechen doch mal genau darüber. Und mit Blick auf die Zeit, let's face it, ich könnte jetzt locker noch eine Stunde mit euch weitersprechen und ich würde fast behaupten, unsere Zuhörenden würden dranbleiben und euch weiterhin quasi an den, also lauschen und an den Lippen hängen quasi im übertragenen Audiosinne. Und dennoch, mit Blick auf die Zeit, lasst uns mal in den Sinkflug gehen und die letzten 2 Fragen, die ich euch stellen möchte, gehen eher so ein bisschen ins Persönliche im Sinne von eure Meinung, eure Vision, euren Blick und so wie wir gestartet sind, nämlich mit euch. Sebastian, auf was freust du dich denn in dieser nächsten Phase des Programms am meisten?
Etwas, wie ich finde, sehr, sehr Spannendes, weil wir gehen aufs internationale Paket. Das heißt, wir haben ja in Deutschland und Österreich mit dem Programm gestartet, als Blaupause, wenn man so möchte, und rollen das jetzt in 12 weitere Länder im September aus. Das heißt, von Ungarn über Slowakei, Rumänien, Polen, Tschechien, Niederlande ist alles mit dabei. Wir sind ja in 17 Ländern tätig. Nicht aus allen Ländern sind auch Bewerbungen eingegangen. Aber ich finde allein diese 12, das ist eine unglaubliche Vielfalt, und das Thema wird sicherlich anders werden. Also ich glaube, auch diese kulturellen Faktoren da drin, wie wird da auch mit persönlichen Dingen umgegangen, wie sehr werden persönliche Informationen preisgegeben, wie funktioniert Kommunikation da, insbesondere dann, wenn keiner Beyoncé kennt. Das sind Länder, in denen wir nicht auf einer Markenbekanntheit von fast 100% aufbauen, sondern einen ganz anderen Auftrag haben. Das wird herausfordernd, und verschiedene Kulturen auch zusammenzubringen, committet sicherlich auf die Gemeinschafts-Community-Sprache Englisch, aber dann doch jeder ja auch in dem Wunsch, lokal seine Zielgruppen zu erreichen. Da ist es dann nicht mehr so leicht mitzulesen, weil ich es dann auch einfach nicht mehr verstehe. Aber das wird nochmal eine ganz andere Ebene, auf die ich mich sehr, sehr freue.
Ja, spannend. Wobei, da ist ja LinkedIn echt smart, dass er da tatsächlich die Beiträge 1:1 übersetzt. Also das ist ja wiederum dann total hilfreich, ja. Und also interessant, ich hätte noch 3 Fragen mehr, aber das machen wir dann im One-on-One. Sehr, sehr cool. Steffi, wie sieht's bei dir aus? Auf was freust du dich so am meisten?
Auf die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen. Ich habe festgestellt, dass die Menschen sich dort fachlich, methodisch und vor allen Dingen persönlich weiterentwickeln in so einem Programm. Und vor dem Hintergrund, dass ich ja nun in meinem Herzen diese beiden Themen Personalentwicklung und Employer Branding als Leidenschaft verbinde, finde ich das immer ganz besonders spannend, die Reise eines jeden Einzelnen nochmal zu beobachten.
Ah, wie schön. Ich sehe das Leuchten in deinen Augen, und ich finde es toll, dass du quasi dich auch so daran erfreust, was das mit den anderen macht und wie die sich entwickeln dürfen. Abschließend aber noch die Frage, was hat denn dieses ganze Thema Corporate Influencing und auch Programmverantwortliche zu sein mit dir gemacht, also sowohl fachlich als auch persönlich?
Also es hat nochmal meinen Blick auf das Thema Employer Branding und Personalentwicklung verändert und wie stark Synergien in den einzelnen Themen und Fachbereichen miteinander verschmelzen können. Und es hat dafür gesorgt, dass ich mein neues Lieblingsthema entdeckt habe, nämlich Corporate Influencing. Und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, es nicht zu tun.
Sehr schön. Sebastian, was hat es mit dir gemacht, persönlich, aber auch beruflich?
Ja, ich muss sagen, ich bin unglaublich gewachsen, auch mutiger geworden, weil natürlich die Hürden, die viele unserer Brand-Ambassadoren haben, kann ich, wie viel will ich, womit positioniere ich mich, die Fragen habe ich mir auch gestellt. Und das war eine, ja, ich würde sagen, fast 2- bis 3-jährige Reise, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Und es macht mich sehr, sehr stolz, dass letztendlich diese Mission, die wir hatten, nämlich die Sichtbarkeit und auch das Bewusstsein von P&C wiederum attraktiver zu gestalten, so langsam Früchte trägt. Meine persönlichen Themen, insbesondere rund um Diversity, aber auch Leadership mal von einer anderen Seite, auch der verletzlichen Seite zu zeigen, Resonanz findet und Früchte trägt. Und allein so viel, dass ich hier sein darf, ja, und über genau diese Themen spreche, das finde ich, macht mich sehr ehrfürchtig. Ich finde das großartig und bin sehr, sehr gerne hier, und das ist einfach, tut gut zu sehen, dass das einfach, ja, Erfolg hat.
Oh. Vielen, vielen lieben Dank. Also einen schöneren Abschluss hätte ich mir jetzt hier gar nicht wünschen und kreieren können. Also vielen, vielen Dank für diesen schönen Satz am Ende, für ja eure quasi positiven Vibes, die hier auch rüberkommen. Mir geht's genauso und uns im Club geht's genauso. Wir wissen es immer sehr zu schätzen, wenn ihr euch die Zeit nehmt. Wir finden es unfassbar toll, dass diese Community einfach dazu da ist, um wirklich Wissen zu teilen und von und miteinander zu lernen und nicht die Schotten zuzumachen und andere nicht hineingucken zu lassen. Deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank für eure Offenheit, für eure Zeit und dass ihr dabei seid. Und ich freue mich so unfassbar, wenn wir uns, Steffi, jetzt schon gleich wiedersehen, live und persönlich in Berlin. Und wenn wir uns dann zu dritt wiedersehen auf der ZPE in Köln. Das wird ganz fantastisch, ganz großartig. Und ich wünsche euch noch einen richtig, richtig schönen Tag.
Danke dir.
Vielen lieben Dank.
Wünsche ich dir auch.
Und bis bald.
Bis bald.
Das war der Corporate Influencer Podcast. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de.
Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
Tschüss.